Ö-Strom strömt in Gö schon, ganz schön schön, wie Gö-Strom strömt schon.
Gö-Strom, das ist ökologischer Strom der Stadtwerke Göttingen. Die kümmern sich um deinen Anbieterwechsel und sorgen dafür, dass die Kohle für den Strom in Göttingen bleibt. Gö-Strom von deinen Stadtwerken.
Ö-Strom strömt in Gö schon.
Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Herzlich willkommen zu einer Stunde, ein Thema. Mein Name ist Katharina Kahle und ich bin heute redaktionell für den Inhalt der Sendung verantwortlich. Heute haben wir wieder einen Oberbürgermeisterkandidaten zu Gast, nämlich Ezan Kangarani. Dieser tritt für die CDU zur Oberbürgermeisterwahl an und arbeitet zurzeit im niedersächsischen Justizministerium. Herr Kangarani, ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen bei uns im Stadtradio. Sie treten ja als Oberbürgermeisterkandidat der CDU an. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Frau Kahle, für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, wir wollen dann schon direkt inhaltlich in die Thematik einsteigen. Göttingen hat ja einen großen Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Das ist ja schon seit Jahren ein immer größer werdendes Problem. Wie wollen Sie denn als dann vielleicht zukünftiger Oberbürgermeister dieses Problem angehen?
Ja, ich denke, dass wir ganz klar erstmal gucken müssen, welche Flächen wir überhaupt in dieser Stadt zum Bebauen haben, weil ich glaube, die Lösung für den bezahlbaren Wohnraum ist ein starkes und gutes Angebot. Also das ist etwas, was man vielleicht einfach mit betriebswirtschaftlichen Ideen erklären kann. Wenn das Angebot steigt, wird die Nachfrage gedeckt und dann können wir es erstmal bezahlbar machen. Wir brauchen aber auch Wohnraum, der für Menschen bezahlbar ist, die vielleicht im unteren Einkommenssegment sind. Da können wir mit dem Instrument der Sozialbindung arbeiten. Davon müssen wir in Zukunft mehr Gebrauch machen. Das haben wir auch in den letzten Jahren gemacht, nur nicht ausreichend das Angebot bedient. Und bauen kann man, indem wir in die Innenverdichtung gehen, indem wir gucken, welche Flächen wir haben, um neue Quartiere anzulegen. Und wir müssen gucken städtebaulich, dass wir unsere städtische Baugesellschaft, aber auch die privaten Baugesellschaften und Genossenschaften so gut wie möglich aus der Sicht der Verwaltung unterstützen.
Sie haben ja schon die verschiedenen Bedarfe angesprochen, vor allem in den unteren und mittleren Preissegmenten. Wie wollen Sie diese genauer umsetzen? Also Sie haben schon die städtische Wohnungsbau angesprochen und die Wohnungsgenossenschaften, aber auch den privaten Sektor. Wie wollen Sie diese Thematik besonders angehen?
Wenn Sie jetzt den privaten Sektor ansprechen, das ist etwas, was ich in den letzten Wochen und Monaten natürlich häufiger beantworten musste. Der private Sektor genießt erstmal die Privatautonomie. Das heißt, wenn es schon eine Bestandsimmobilie gibt und sie wird seit Jahren vermietet, dann kann man rechtlich erstmal aus der Sicht der Kommunalpolitik auf den Mietpreis bisher keinen Einfluss nehmen. Aber wir können gucken, dass bei Neubauten und bei städtebaulichen Verträgen mit größeren Investoren die Sozialbindung Einfluss findet in diesen Vertrag. So kann man für viele, viele Jahre bezahlbaren Wohnraum in unserer Stadt sicherstellen.
Vielen Dank dann schon mal. Sie haben ja schon kurz und bündig alle Themen angesprochen, was das Thema Wohnraum angeht. Da würde ich aber auch schon weiter zum Klimaschutz gehen. Das hängt ja auch teilweise sehr groß zusammen. Neue Wohnungen bauen und dann teilweise die Flächenversiegelung. Erstmal zur groben Übersicht, wie wollen Sie denn Göttingen klimaneutraler gestalten?
Ja, das eine haben Sie gerade schon erwähnt, das stelle ich mal kurz zurück. Wir müssen natürlich erstmal als Verwaltung schauen, dass wir uns an die eigene Nase fassen müssen. Wir können nichts abverlangen von den Menschen, von den Investoren, von den Familien, was wir nicht selbst erfüllen können. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir unsere Einrichtungen ausreichend energetisch sanieren, sodass letztlich durch den Energieverbrauch der städtischen Häuser und Immobilien der CO2-Ausstoß so gering wie möglich gehalten wird. Dann müssen wir gucken, dass wir ausreichend erneuerbare Energien erzeugen können, mit unseren eigenen Flächen. Wir müssen gucken, dass wir Photovoltaik einsetzen, auch auf den eigenen Grundstücken, auch auf den eigenen Flächen. Sie haben noch etwas anderes angesprochen, und zwar den Punkt der Versiegelung. Wir müssen gucken, was ist jetzt versiegelt und was kann man wieder rückgängig machen. Wir brauchen natürlich auch viel Grün in unserer Stadt, nicht nur, weil es, sagen wir mal, attraktiv ist und die Menschen auch dazu bringt, in die Innenstadt zu kommen zum Beispiel oder andere Ortsteile zu besuchen, sondern es trägt auch seinen Beitrag dazu bei, dass, wenn es entsiegelt wird, dass wir hier ein besseres Klima schaffen und das natürlich in der Gesamtschau förderlich ist für einen geringeren oder eine geringere Klimabelastung.
Sie haben jetzt schon einen großen Überblick über das gesamte Thema gegeben. Ich würde jetzt nochmal auf einzelne Punkte eingehen. Sie haben ja schon gesagt, Sie wollen erstmal bei der Verwaltung starten. Können Sie dann nochmal auf einzelne Maßnahmen oder Aspekte eingehen, die Sie da umsetzen wollen?
Ja, wir brauchen ein richtiges Dachflächenkataster, was wir jetzt hier für unsere eigenen städtischen Immobilien haben. Wir müssen gucken, wo können wir sozusagen physikalisch vertretbar Photovoltaik auf den eigenen Dachflächen installieren. Wir haben jetzt gerade einen sehr geringen Prozentsatz an Photovoltaikflächen in Göttingen genutzt. Das reicht auf keinen Fall, um den Bedarf in dieser Stadt zu decken. Wir müssen also loslegen, als Vorbild dastehen. Wir müssen energetisch sanieren. Das tun wir bei vielen Schulen an einigen Stellen, auch in den Sommerferien immer mit Hochdruck, damit der Betrieb garantiert werden kann. Aber gerade die energetische Sanierung zeigt, dass wir sehr viel Energie sparen können. Wir haben auf der anderen Seite jetzt viele Projekte, bei denen es auch im Privatsektor um dieses Thema geht. Was macht die KfW? Was fördert die KfW? Was haben wir für eine Passivhaussiedlung hier in unserem Bereich? Also ich glaube, dass wir durch energetische Sanierung städtischer Betriebsgelände, Immobilien und Häuser und Verwaltungsgemeindebüros viel erreichen können an diesem Bereich. Da könnte ich Ihnen noch viel mehr aufzählen. Wir können gucken, welche Flächen wir nutzen können, vielleicht auch für Agrarphotovoltaik. Auch das ist ein Thema, was hoch umstritten ist. Da muss sich der Rat der Stadt positionieren, wenn er sich neu konstituiert hat. Und die Vor- und Nachteile müssen in den jeweiligen Ausschüssen offen dargelegt werden, um hier eine richtige Entscheidung auch zum Wohle unserer Stadt treffen zu können.
Sie haben gerade ja schon teilweise die KfW-Förderkredite im privaten Sektor angesprochen. Wie wollen Sie denn auch zum Beispiel private Vermieter oder Privatbesitzende überzeugen, weiter in den Klimaschutz und teilweise auch in Gebäudesanierung zu investieren?
Ja, man hört in den letzten, sagen wir mal, Monaten und Jahren, gerade so in dem Thema kurz vor einem Wahlkampf, immer ganz unterschiedliche Positionen in der Politik. Da kommt darauf an, welche Vertreter von welcher Partei man ist. Der eine sagt, wir müssen die Menschen sozusagen zu ihrem Glück zwingen, weil wir haben das vielleicht zu verantworten, wie das Klima jetzt ist. Die anderen sagen, wir setzen auf Anreize, Förderung, moderne Technologie. Ich glaube, der Schlüssel ist weder das eine noch das andere, sondern eine gute Mischung, dass man sagt, wenn wir in Zukunft Bebauungspläne angehen, wenn wir in Zukunft städtebauliche Verträge abschließen mit großen Bauträgern, dass wir hier dazu kommen, dass gewisse Standards, die den KfW-Standards entsprechen oder sie auch erfüllen. Was den privaten Familienbauer anbetrifft, das ist so etwas, da muss man gucken, wie der Schlüssel ist. Wenn Menschen sozusagen ihren ganzen Fokus, ihren ganzen Wunsch darauf setzen, endlich ein Eigenheim zu bauen. Und plötzlich kommen wir mit Kriterien, die sie nicht erfüllen können, weil es einfach zu teuer wird. Bauen ist ohnehin durch teure Materialien, durch teure Dienstleistungen in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Wenn wir jetzt noch mit Hürden kommen, die viele, viele Menschen in unserer Stadt nicht erreichen können oder übersteigen können, dann müssen wir aufpassen. Und ich glaube, dass wir mit einem umfassenden Beratungsangebot hier auch auf der Seite der Stadt, von der Bauverwaltung, auf der Seite der städtischen Betriebe, vielleicht auch mit einem Informationsbüro, was sich ausschließlich damit befasst, wie man eigentlich bauen kann, bezahlbar und nachhaltig und dann in diesem Zusammenhang auch sozusagen die Menschen, die den Wunsch danach hegen, mitzumachen, an die Hand nimmt und sie bei der Beantragung von Fördermitteln unterstützt. Ich glaube, ganz häufig ist die Hürde die Antragstellung. Und wenn wir diese Hürde überwinden, dann gelingt es uns auch mehr, solche Instrumentarien in Anspruch zu nehmen, Fördergelder in Anspruch zu nehmen und die Menschen zu animieren, auch hier sozusagen klimaneutral zu bauen.
Da schwingt ein bisschen Ihr Punkt zum Thema moderne Verwaltung mit. Darauf würde ich später noch einmal eingehen. Sie haben ja jetzt schon eine Grünbedachung angesprochen und Sie haben ja aber noch weitere Pläne, jetzt nicht nur, sag ich mal, im privaten Bausektor für den Klimaschutz, sondern auch was Gewerbegebiete angeht. Können Sie das noch einmal genauer ausführen?
Sie müssen sich vorstellen, ich bin ja ein Queransteiger. Das heißt, ich bin im Oktober sozusagen mit der Kandidatur, die an mich herangetragen wurde, noch einmal ganz öffentlich in die Politik gekommen. Ich bin aber ein politischer Mensch und habe natürlich in den letzten Jahren auch als Privatperson verfolgt, was hier passiert. Und wir haben sehr große Gewerbeflächen dazu bekommen in den letzten Jahren. Gerade auf der Sieghöhe haben wir ganz große Logistiker, Lagerhallen. Und da fragt man sich natürlich, warum ist da damals nicht vereinbart worden, dass da Photovoltaik auf den Dächern installiert wird. Das Argument jetzt wird von der Verwaltung entgegengehalten und auch vom Investor, das Dach trägt nicht ausreichend, um eine solche Anlage zu installieren. Da ist für mich sowohl in der Politik als auch in der Verwaltung einfach schlicht etwas vergessen worden, sagen wir es mal freundlich formuliert. Und dann muss man gucken, dass uns das in Zukunft nicht passiert. Wir müssen also auch den Gewerbebereich in unsere Pläne für den Umweltschutz mit einbinden.
Tatsächlich spüren wir ja jetzt schon die Auswirkungen des Klimawandels. Sie haben bisher eher Klimaschutzthemen angesprochen und wie der CO2-Ausstoß reduziert werden soll. Daher würde ich jetzt gerne wissen, welche Klimaanpassungsmaßnahmen Sie gerne vornehmen wollen. Also unter diesen Maßnahmen versteht man allgemein, wie schützt eine Stadt sich vor Starkregenfällen? Was kann man tun gegen Hitzewellen? Wie kann man Städte kühl halten? Daher würde ich gerne wissen, welche Klimaanpassungsmaßnahmen würden Sie denn genau vornehmen wollen?
Eine richtige Frage. Das heißt, das eine, was ich jetzt dargestellt habe, ist die Prävention, dass wir gucken, wie wir zukünftig vorgehen, wie wir angerichteten Schaden, menschlich angerichteten Schaden wieder gut machen können. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich gucken, dass wir uns einstellen auf die, sagen wir mal, Gezeiten, so wie wir sie jetzt erleben. Wir haben ganz schlimme Waldbrände in Südeuropa. Wir haben die Hochwasserkatastrophe, wie wir sie gerade in unserem eigenen Land erlebt haben. Wir müssen natürlich gucken, inwieweit wir hier betroffen sind von den einzelnen Katastrophen, die uns treffen können. Natürlich sehen wir auch in den letzten Jahren, dass es zu Überflutungen kommen kann in unserem Bereich. Da haben wir ja letztlich alle Jahre wieder beim Kiessee die Schranke, die runtergeht und den geregelten Verkehr. Aber wir müssen natürlich gucken, was kann eine Stadt in diesem Bereich leisten? Was muss sie leisten, um natürlich auch die Menschen zu schützen? Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Menschen und ihr Eigentum, wofür sie wertvoll gekämpft haben und wofür sie wertvoll gearbeitet haben, Schaden bekommen. Ich glaube, wir sind im Bereich des Katastrophenschutzes hier gefragt und müssen uns natürlich auch für den Fall aufstellen. Wenn wir jetzt uns einen von den bekannten Fällen angucken, dass man sagt, möglicherweise hat die Politik hier, das ist ja auch bis jetzt nur eine Vermutung, aber in anderen Bereichen, in anderen Städten zu spät reagiert, dann müssen wir für uns dringend darauf achten, dass das eigene Warnsystem in dieser Stadt so gut funktioniert, dass im Fall einer Krise hier wirklich alles mobilisiert werden kann, um den Schaden so niedrig wie möglich zu halten. Und wir müssen natürlich gucken, dass wir beim, Sie haben das Wort Frischluftschneise vorhin erwähnt, wir müssen natürlich gucken, da war auch beim Thema Dragoneranger eine große Frage, wie wirkt sich das darauf aus, wenn wir eine große Fläche versiegeln, wie wirkt sich das darauf aus, wenn wir dort Industrie und massive Gewerbebetriebe aufführen. Wir müssen schließlich gucken, dass wirklich wissenschaftlich fundiert in Zukunft solche, sagen wir mal, Einschnitte für unser Klima hier in dieser Stadt just in dem Moment nicht mehr in der Gestalt erfolgen.
Also Sie setzen ganz darauf, dass Sie mit der Verwaltung und der Wissenschaft die perfekten Maßnahmen treffen werden.
Sie haben es schon genannt. Also man kann sich nicht nur dem Claim anvertrauen, dass man sich brüstet am Bahnhof und auf jedem Schild und auf jedem Briefkopf statt die Wissenschaft und selbst dann als Verwaltung unabhängig von der Wissenschaft agieren. Ich verstehe hier diesen Claim tatsächlich wörtlich und statt die Wissenschaft meint nicht nur die Universität und auch die vielen Wissenschaftsinstitute und die Menschen, die hier in dieser Stadt sind. Wir haben auch zahlreiche, sagen wir mal, ehrenamtliche Bündnisse, Initiativen, viele, viele junge Menschen, die sich hier in dieser Stadt für diese Frage einsetzen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir gekonnt, gewollt und vor allem im Einvernehmen mit allen Beteiligten zusammenkommen und die einzelnen Schritte besprechen, was notwendig ist, um unsere Stadt vor Schaden zu schützen, dass wir das auch schaffen und diesem Claim auch wirklich wörtlich entsprechen können.
Sie sprechen es gerade schon an, statt die Wissenschaft. Göttingen ist ja tatsächlich auch ein Wissenschaftsstandort. Dementsprechend, was sind Ihre Pläne, diesen Wissenschaftsstandort zu erhalten oder auch zu fördern?
Wenn ich zurückkomme zur Universität, ich habe gesagt, die Wissenschaft in dieser Stadt ist nicht nur die Universität. Wir haben die HWK, wir haben verschiedene Institute, die Max-Planck-Institute. Also wir sind wirklich hervorragend aufgestellt in dieser Stadt. Wenn wir uns auf die Universität fokussieren, wir haben einen neuen Präsidenten, der hochmotiviert gestartet hat, der das durchziehen wird und da auch auf jeden Fall signalisiert hat, dass er die Zusammenarbeit mit der Stadt schätzt, möchte und weiter ausbauen will. Das heißt, hier haben wir wirklich die beste Ausgangslage, um zu gucken, wie wir hier Hand in Hand mehr in Zukunft erreichen können. Es ist nicht so, dass wir nicht schon die AK-Wissenschaft haben, dass wir hier schon nicht in der Stadtverwaltung Menschen haben, die sich wirklich sehr intensiv mit voller Leidenschaft für die Zusammenarbeit mit den Hochschulen und den Wissenschaftsinstituten einsetzen. Es wäre zu viel, sagen wir mal, Politikergewäsch, um zu sagen, dass man hier alles jetzt von morgen auf heute besser macht. Nein, so ist es nicht. Wir haben gute Leute, die jetzt schon im Rathaus gute Arbeit machen. Wir müssen nur gucken, dass wir das in Zukunft weiter intensivieren. Wir müssen das begleiten und wir müssen natürlich auch gucken, was man leisten kann als Verwaltung. Man kann keine Wunder bewirken, aber man kann in dem Bereich, wo man zuständig ist, letztlich auch viel in eine gewisse Richtung steuern. Und wenn man jetzt überlegt, wie kann die Universität sich erweitern, wie können sich einzelne Wissenschaftsinstitute räumlich auch erweitern, wie ist da die Zusammenarbeit? Und ich glaube, wir müssen eine beratende, eine begleitende und vor allem aber auch eine mitwirkende Stellung einnehmen in der Verwaltung. Da ist mit Sicherheit noch Ausbaupotenzial und dafür möchte ich als jemand, der an dieser Universität studiert hat, der immer noch sehr gerne an dieser Universität lehrt und vor allem sehr, sehr gerne seine Zeit dort verbringt, etwas bewegen. Und ich glaube, das schaffen wir zusammen.
Sie haben ja auch schon angesprochen, dass Sie die Arbeit intensivieren wollen mit der Universität. Aber Sie haben auch gesagt, dass Sie mehr Absolventen in dieser Stadt halten wollen, um zum Beispiel auch Start-ups zu fördern oder Unternehmen anzusiedeln. Wie wollen Sie das genau umsetzen?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mich vor ein paar Wochen mit einer großen Gruppe von Verantwortlichen in der Branche, in der Stadt getroffen. Wir haben einen gemeinsamen Workshop gemacht, soweit es möglich war unter den derzeitigen Bedingungen. Wir hatten Startups da, wir hatten Wissenschaftler da von der Hochschule und vor allem hatten wir auch Unternehmen da, die sich sozusagen auch mit Freude daran beteiligen, junge Unternehmen zu unterstützen. Wir müssen erst einmal gucken, dass die Absolventen hier bleiben. Das ist ja so eine Kette. Wenn die Menschen nach ihrer Ausbildung hier bleiben, dann werden sie hier ansässig, dann kriegen sie vielleicht auch ihre Familien, dann heiraten sie, kriegen Kinder. Das hat so viele Folgefragen, wie bezahlter Wohnraum zur Verfügung gestellt wird, wie ist es mit der Krippen- und Kita-Versorgung, was ist mit unserer Schulversorgung. Das ist das eine. Aber wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir hier aus der Wissenschaft und Forschung, die wir in der Universität haben, auch die Möglichkeit schaffen, dass man damit marktwirtschaftlich agiert. Das heißt, wir brauchen mehr Beratung für Startups. Wir müssen gucken, wo es bei den verschiedenen Institutionen und Einrichtungen in dieser Stadt möglicherweise Defizite gibt oder wo man besser zusammenarbeiten kann. Wir müssen einen Anreiz dafür schaffen, dass die Startups hier bleiben. Warum gründen wir keinen Campus? Warum gründen wir keinen Campus nur für Startups und sagen, junge Unternehmerinnen und Unternehmer, die hier in Göttingen den Mut fassen, sich selbstständig zu machen, können ein paar Jahre hier in der Anfangsphase kostengünstig agieren. Wir haben den Startraum, die machen das von sich aus ganz hervorragend. Die Familie Brunnert, die kümmert sich gerade in diesem Bereich um ihre Community. Das sind alles Vorbilder in dem Bereich und da kann man natürlich als Stadt auch viel lernen und da müssen wir auch viel lernen. Wir müssen die Menschen hier bleiben. Ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel eine Gründungsberatung am Nordcampus. Das ist etwas, was wirklich seit Jahren fehlt. Ja, der Nordcampus, ein Ort, wo Wissen geschaffen wird, ein Ort für Forschung und junge Unternehmungen und wir haben da keinen Gründungscampus. Und das ist etwas, was wirklich fehlt und ich glaube, das wäre mein erster Schritt in dem Bereich, dass wir den Nordcampus mit einem fundierten Büro besetzen, wo gerade im Bereich der Naturwissenschaften Menschen motiviert werden und gefördert werden, sich selbstständig zu machen.
Sie haben ja jetzt ausführlich erklärt, wie Sie jetzt genau diesen einen Schritt umsetzen wollen, um Unternehmen anzusiedeln. Es gibt ja aber schon bereits mit der Innenstadt einen Raum, in dem sehr viele Unternehmen angesiedelt sind und auch kleinere Gewerbe und Betriebe, die allerdings jetzt auch durch Corona tatsächlich sehr gebeutelt worden sind. Daher würde ich jetzt tatsächlich auch nochmal auf die Innenstadt eingehen wollen und Sie fragen, wie wollen Sie denn die Innenstadt für die Zukunft attraktiv gestalten?
Das ist tatsächlich eins meiner Themen, womit ich mich von Anfang an meiner Kandidatur auch intensiv beschäftigt habe, viel aufs Papier gebracht habe, viel drüber gesprochen habe, auch viele Menschen aufgesucht habe. Ich habe also mit Unternehmerinnen und Unternehmern gesprochen. Ich habe mit verschiedenen Organisationen gesprochen, die sich hier in dieser Stadt für den Erhalt und einer zukunftsfähigen City einsetzen. Wir müssen gucken, dass wir einen Weg finden, die Menschen wieder in die Innenstadt zu bringen. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Wir brauchen mehr Menschen hier in unserer Göttinger Innenstadt. Und das geht mit verschiedenen Möglichkeiten. Erstmal müssen wir die Erreichbarkeit sicherstellen. Da müssen wir mal gucken, dass mit dem öffentlichen Personennahverkehr hier hochfrequentiert die Innenstadt angefahren wird. Wir müssen gucken, dass auch Menschen aus dem Außenbereich, die jetzt möglicherweise keine ausreichende Versorgung mit dem Nahverkehr, wenn wir Knut Büren als Beispiel sehen, ein Ort, der wirklich wunderschön ist, ein Ort, der zu Göttingen gehört. Ja, und da ist keine geregelte Busverbindung sichergestellt. Wie sollen die Menschen, die jungen Leute, die ich da auch persönlich angetroffen habe, eigentlich in die Stadt kommen, um das zu machen, was man in der Stadt macht, und zwar vielleicht einkaufen, etwas essen, etwas trinken, die gemeinsame Zeit bringen, zu feiern letztendlich. Also wir haben in dieser Stadt einen guten Mix von allem, was ich gerade aufgezählt habe, und wir haben aber vor allem auch Probleme wie Leerstand. Wir haben Menschen, die wirtschaftlich stark gelitten haben in den letzten Monaten und Jahren. Wir haben überteuerte Mieten in vielen Gewerbeobjekten und wir haben in vielen Punkten wenig Attraktivität in den letzten Jahren dazu bekommen. Man weiß eigentlich gar nicht, wo man letztlich sich vielleicht erholen kann. Wir haben verschiedene Plätze, die wir aufsuchen können. Die sind in den letzten Monaten aber immer wieder nur durch Schlagzeilen aufgetaucht, wo Menschen sich vielleicht beschweren, die dort wohnen. Und jetzt kommt der Schlüssel. Wir brauchen also einen guten Mix von allem, was ich aufgezählt habe, plus Wohnen. Und da ist immer ein Spannungsverhältnis zwischen den Menschen, die in der Innenstadt wohnen und den Menschen, die in der Innenstadt leben und feiern wollen, die von außen kommen. Und man muss gucken, dass wir dieses Spannungsverhältnis in dermaßen auflösen, dass keiner über Gebühr belastet wird. Aber eins muss man an dieser Stelle feststellen, wenn unsere Stadt nicht blüht und gedeiht, dann werden wir in den nächsten Jahren viele, viele Probleme haben. Nicht nur den Ausfall der Gewerbesteuer in dem Bereich.
Sie haben ja jetzt schon das Leben und die Attraktivität angesprochen durch die verschiedenen Geschäfte, die es bereits vor Ort gibt. Fallen Ihnen denn auch schon konkrete Maßnahmen ein, wie Sie sagen könnten, zum Beispiel an diesen Plätzen halten sich viele Menschen auf, wie jetzt zum Beispiel auch den Wilhelmsplatz, der leider in den letzten Monaten eher in den negativen Schlagzeilen war, um zum Beispiel auch einen Raum für Jugendliche zu gestalten, wo sie sich treffen können oder einen Platz zum schönen Aufhalten?
Ich glaube, der Wilhelmsplatz ist ein schöner Ort, um sich aufzuhalten. Also wenn ich persönlich an meine jungen, weiß ich nicht, als Oberschüler, kurz vorm Abitur oder wenn ich als Student denke, da gab es auch andere Plätze, aber man ist gerne auf den Wilhelmsplatz gegangen. Und man muss gucken, dass in den letzten Monaten natürlich eine Ausnahmesituation geherrscht hat, dass wir hier Menschen haben, die sich gefreut haben, dass die Inzidenzzahlen gesunken sind. Die Menschen haben sich das aber auch verdient, weil Inzidenzzahlen sinken nicht durch Wunder, sondern durch gutes Verhalten und dass die Menschen sich an Regeln halten. Also das ist etwas, wo ich sagen muss, da habe ich durchaus Verständnis. Und wir müssen natürlich gucken, aber dass weiterhin die geltenden Hygienevorschriften eingehalten werden. Wir müssen aber auch gucken, dass die Menschen dort ausreichenden Raum bekommen, um sich zu amüsieren. Und da kann man einfach eine Mischung finden. Also vielleicht arbeitet man nicht immer mit Recht und Gesetz. Das klingt jetzt für einen Staatsanwalt ein bisschen komisch. Aber ich bin ja auch aus dieser Perspektive ja einfach auch nur ein Bürger aus Göttingen. Und da kann man einfach letztlich gucken, klar, Regelverstöße ahnden wir, aber wie können wir dazu beitragen, dass es den Menschen besser geht? Und warum arbeiten wir nicht einfach mit Licht? Also ich weiß nicht, wie oft Sie feiern waren, Frau Kahle, früher in Diskotheken oder was auch immer oder in Clubs und Bars, aber wenn das Licht anging, dann wusste man, jetzt muss man gehen. Ja? Und wenn man letztlich guckt, dass man sagt, zu einer gewissen Uhrzeit machen wir da am Willi vielleicht einfach mal Licht an, sodass es vielleicht dann doch zu einem erleuchteten Platz wird, ohne dass vielleicht die Vielfalt der Arten, das ist ja auch mal so ein Konflikt, Licht und Artenschutz. Ne? Also man muss gucken, dass wir hier Mittel finden, die nicht nur Law and Order entsprechen, sondern dass wir die Menschen letztlich auch motivieren, hier sich sozusagen auch, wie gesagt, bei dem Auflösen des Spannungsverhältnisses zwischen einer doch guten Innenstadt, wo man auch gut leben kann und wo man auch Sauberkeit findet, auch ihren Spaß zu haben. Ich glaube, wir finden eine Lösung, viel durch aufsuchende Jugendarbeit. Das ist aber nichts, was Herr Kangarani für sich gepachtet hat. Dafür stehen wir Kandidaten, auch die Parteien in unserer Stadt gemeinschaftlich, dass wir viele, viele Institutionen haben, die bereit sind, hier aufsuchende Jugendarbeit, Wohlfahrtsverbände. Ich glaube, das Problem lässt sich lösen, ohne dass wir die große Keule schwingen müssen.
Weg von der Innenstadt, nochmal zurück zur Mobilität. Sie haben ja angesprochen, diese Menschen müssen ja auch irgendwie in die Innenstadt kommen. Die Mobilität, man kann das auch mit dem Klimaschutz verbinden, da ja auch tatsächlich die Mobilität einen nicht gerade geringen Anteil zum CO2-Ausstoß beiträgt. Was sind denn da Ihre Pläne genau?
Ich hatte das Glück als Kandidat, das muss man sich auch mal oft vorstellen, jetzt die Göttinger Verkehrsbetriebe auch intensiv kennenzulernen. Also wie wir alle Kandidaten die Möglichkeit hatten, dort Gespräche zu führen. Also ich muss sagen, wir sind hier wirklich privilegiert aufgestellt. Privilegiert nicht nur, was die GVB an sich anbetrifft, sondern auch hochmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einen hochmotivierten Betriebsrat und einen hochmotivierten Geschäftsführer. Aber was ist die Zukunft der Göttinger Verkehrsbetriebe? Die Göttinger Verkehrsbetriebe haben schon durch die Unterstützung der hiesigen Politik in den letzten Jahren angefangen, hybride Busse zu fahren, die eine gute Strecke schon nur mit Strom fahren können. Wir haben den Umstieg auf Vollelektro in den nächsten Jahren. Wir haben die Möglichkeit, Elektrotankstellen zu schaffen, wo wir auch mit modernen und neuen Bussen, die im Übrigen erheblich um das Vielfache teurer sind als einfache Dieselbusse, da darf man natürlich dieses Invest jetzt auch nicht unberücksichtigt lassen bei diesen ganzen Erwähnungen, dass wir hier also einen guten Player haben, der bereit ist, hier mitzumachen. Aber jetzt kommt das große Aber. Wir haben hier auch noch ganz große Aufgaben zu erledigen. Der nächste Rat und der oder die nächste Oberbürgermeisterin muss in dieser Stadt auch mitentscheiden, gemeinsam mit der Bauverwaltung und gemeinsam mit dem städtischen Betrieb. Was ist eigentlich mit der Zukunft des Betriebshofes? Die Zukunft des Betriebshofes ist noch unklar. Wird er saniert? Wird er neu aufgebaut an einer anderen Stelle? Und das ist wieder die Folgekonsequenz. Wollen wir auf erneuerbare Energien umsteigen, dann haben wir ganz andere Anforderungen an den Betriebshof selbst. Das heißt, da muss man wieder Geld nachsteuern. Hat man das Geld? Wer bezahlt das? Welche Förderung haben wir? Öffentlicher Personennahverkehr, der ist verbesserungsfähig und möglicherweise ist er jetzt ungenügend, was die Erreichbarkeit, die Taktung und vielleicht auch letztlich die Bezahlbarkeit anbetrifft. Wir müssen also gucken, dass wir die Leute dazu bringen, den Bus zu nutzen. Und das, ich glaube, es gibt viele, die das möchten, wenn diese Fakten, die ich gerade aufgezählt habe, auch realisiert werden.
Vielen Dank für schon mal die Ausführung zum ÖPNV. Jetzt gibt es ja aber noch weitere kritische Themen zum Thema Mobilität in Göttingen. Stichwort Innenstadt. Würden Sie sagen, Innenstadt autofrei? Ja, nein? Oder ist diese Frage nicht so einfach zu beantworten?
Die Frage kann man nicht einfach beantworten und es wäre total einfach, auch was die Mitbewerber gerne mal so loswerden, CDU, Autopartei und so. Ich habe ja schon häufiger überrascht mit meinen Äußerungen und deshalb freut es mich, dass die Leute dennoch denken, sie müssten diese Fragen stellen. Nein, ich bin natürlich dafür, dass wir den Verkehr in der Innenstadt so gering wie möglich halten. Es gibt drei verschiedene Säulen, die wir hier zu beachten müssen. Da haben wir einmal den Lieferverkehr, der unter den regelmäßigen Zeiten stattfindet. Da haben wir ja schon ein Projekt, was die CDU-Ratsfraktion erheblich mitgefördert hat, Stichwort Slam, also die letzte Meile durch nachhaltige Lastenräder zu einer Verteilung zu bringen, mit Mikrohubs zu arbeiten. Also da können wir im Bereich des Lieferverkehrs viel erreichen. Wir haben eine zweite Säule, wo wir sagen, wir müssen gucken, dass wir gegen diejenigen, die nicht Anwohner sind, diejenigen, die sich nicht an die Zeiten halten, dass da sozusagen gegen den wilden Verkehr, wie ich ihn jetzt nenne, der die Menschen auch in der Innenstadt, gerade auch im Bereich der Fußgängerzone erheblich stört, dass wir da vorgehen. Da kann man sagen, man muss einfach nur Ordnung einhalten, indem man vielleicht mehr Ordnungsdienst hat. Da gibt es auch Leute, die mit Pollern argumentieren und was auch immer. Ich glaube, wir müssen erstmal gucken, wie ist hier überhaupt die Belastung durch diese zweite Säule, die ich eben erwähnt habe. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir auf jeden Fall den rechtswidrigen Verkehr aus der Stadt raushalten. Die dritte Frage, und das ist, glaube ich, etwas, worauf Sie hinaus wollen, dass da fällt alles drunter. Stichwort Individualverkehr, was ist überhaupt mit Autos, wo soll man parken vor allem? Also ich bin ein Freund des Albani-Platzes. Ich sage es ganz einfach, ohne drumherum zu reden. Es war eine schlechte Entscheidung, sich gegen den Albani-Platz als Parkplatz zu entscheiden. Es gibt genug Kolumnen in der Zeitung, die wohlgelesen sind, die witzig sind, aber einen sehr ernsten Kern haben. Es ist hier etwas, das ist fast schon ein Taschenspielertrick, was hier passiert. Wenn man sagt, wir bauen ein Parkhaus für viel Geld in der Nähe der Stadthalle, wo man am Ende netto viel weniger Parkplätze hat, als das, was auf dem Albani-Platz und dann auch noch mehrere Millionen investieren will auf dem Albani-Platz. An dieser Stelle Reduzierung des Verkehrs, ja, aber nicht mit solchen Methoden. Und wir müssen gucken letztlich, dass wir den Menschen, die nicht auf die alternativen Mobilitätsangebote, und eins bleibt immer häufig, heißt immer Fahrrad, das ist richtig, aber es gibt auch noch zu Fuß. Und zu Fuß, Fahrrad, öffentlicher Personennahverkehr und natürlich auch der Einsatz von E-Autos oder alles, was nachhaltige Möglichkeit der Mobilität bietet. Wir müssen aber auch gucken, dass es Einpendler gibt, dass es Menschen gibt, die nicht auf das Auto verzichten können. Und es gibt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Umland, die hier in Göttingen in der Innenstadt arbeiten. Und wir müssen ein befriedigendes Angebot für diese Vielzahl an Menschen aufrechterhalten, damit sie nicht über Gebühr leiden. Und dazu stehe ich und da rede ich auch nicht drum herum. Wir müssen ausreichend Parkplatzmöglichkeiten schaffen. Und wenn wir unseren, hoffentlich, das ist meine Vision, starken Betriebshof in Zukunft haben, was den Göttinger Verkehrsbetriebe anbetrifft, dann können wir da einen großen Ankunftsort auch schaffen. Ein Parkhaus, ein Parkbereich, viele Elektroladesäulen, einfach die Möglichkeit, dass jeder, der in die Innenstadt will, dort ankommt, mit welchem Verkehrsmittel auch immer, und dann durch einen effektiven, schnellen Shuttle-Service immer wieder in die Stadt kommt. Ich glaube, das ist die Lösung der Zukunft. Ja, das, was wir machen müssen, um den Verkehr in unserer Innenstadt so gering wie möglich zu halten.
Danke, das haben Sie schon alles sehr ausführlich dargestellt und teilweise auch schon das angesprochen mit dem Einpendlerverkehr. Darauf würde ich gerne nochmal eingehen. Göttingen ist ja ein Oberzentrum. Sie haben schon gesagt, Shuttle-Service in die Innenstadt. Haben Sie auch Pläne, einfach die Kooperation mit dem Landkreis weiter anzustreben, um da vielleicht auch bessere Bustaktung nach Göttingen dann in das Oberzentrum zu gestalten?
Ja, wir haben ja natürlich den Verkehrsverbund. Also auch wieder kann ich nur erzählen, was mir die Menschen auf der Straße oder vor den Haustüren erzählen. Es ist teilweise einfach mangelnde Kooperation zwischen den verschiedenen Anbietern hier. Ich glaube, unsere Göttinger Verkehrsbetriebe sind sehr gewollt, hier eine engere Kooperation stattfinden zu lassen. Wir müssen gucken, was für Busse brauchen wir fürs Umland. Reicht es, wenn wir mit bestehenden anderen Alternativangeboten zusammenarbeiten? Aber ich glaube, dass wir hier die, ich meine, 30.000 bis 40.000 Einpendler in sozusagen Nicht-Ferienzeiten, die wir am Tag haben, bei alledem, was Sie aufgezählt haben, wird es noch eine erhebliche Anzahl an Menschen geben, die mit dem Auto in die Stadt kommen. Die wirst du auch nicht mit einem umfassenden Angebot von den Randgebieten des Landkreises auf dem Busumstieg bewegen können in nächster Zeit. Das heißt, wir müssen gucken, wie wir Park-and-Ride-Angebote aufrechterhalten. Aber ich bleibe dabei. Auch hier ist ausschlaggebend, dass die Menschen parken können, damit wir sie letztlich auch an guter Stelle abholen und vielleicht dann doch in Göttingen jedenfalls dazu bringen, auf den ÖPNV umzusteigen.
Gut, aber das sind ja schon mal Pläne, die sich zumindest umsetzen lassen könnten. Und sie klingen schon mal vielversprechend für die Zukunft. Sie haben ja gerade die Kooperation angesprochen. Dabei ist ja auch ganz wichtig in allen Bereichen das zentrale Herzstück der Stadt, nämlich die Verwaltung. Sie haben gesagt, Sie wollen eine moderne Verwaltung und nahbare vor allem. Wie wollen Sie denn diese direkt umsetzen?
Ja, ich glaube, dass wir eine gute Voraussetzung haben. Wir haben einen Großteil an hochmotivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus. Auch das ist sozusagen die Rückmeldung, die ich in den letzten Monaten gekriegt habe. Das ist aber auch die Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe. Vielleicht auch meine Eltern, vielleicht auch Freunde und Angehörige. Also wir haben die richtige Voraussetzung. Wir müssen aber gucken, dass wir modern aufgestellt sind. Da gibt es verschiedene Teilbereiche, mit denen ich mich befasst habe. Ich bin ja nun auch Verwaltungsmensch, also als Jurist, der auch in einer obersten Landesbehörde arbeitet und gearbeitet hat, auch ein Mensch, der sozusagen Behördenstrukturen kennt. Das ist ja auch etwas, was wichtig ist, wenn man Hauptverwaltungsbeamter oder Beamtin werden will, dass man sich mit der Verwaltung auskennt. Das muss man natürlich vorweg schicken. Wir müssen gucken, dass wir die Öffnungszeiten entsprechend anpassen. Das ist etwas, da muss man aber auch gucken, dass man da das Leben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus mit in Einklang bringen kann. Da muss man gucken, wer ist in der Lage, die Öffnungszeiten zu bedienen, die ich mir vorstelle. Warum? Im Moment ist es so. Und das ist doch eine ganz bestimmte Tatsache im Leben von vielen Menschen. Wir müssen uns an der Verwaltung ausrichten. Möchte ich meinen Führerschein abholen oder möchte ich etwas beantragen? Jeder, der das jetzt hört, kann mich verstehen. Man muss einen Termin beantragen. Dann dauert das vielleicht 8 bis 9 Wochen, kam ja auch auf die Krise jetzt an. Aber sagen wir mal unter normalen Umständen. Dann kommt man zu diesem Termin. Dann muss man diesen Termin nehmen, der einem angeboten wird. Und das ist meist in einer Zeit, wo die Menschen entweder arbeiten oder die Menschen ihre Kinder zu betreuen haben. Und es gibt natürlich auch bei vielen ein Spektrum an Zeit, sagen wir mal nach der Arbeit. Und was ist da? Da ist das Rathaus zu. Und ich glaube, dass wir, wenn wir das personalrechtlich in Einklang bringen können und auch mit hochmotivierten Mitarbeitern rangehen, diese Slots eröffnen können, die einfach sich zeitlich mit dem Leben der Menschen in Einklang bringen lassen. Das ist einer von vielen Faktoren. Ich könnte jetzt über Transparenz reden und dass man mehr Pressearbeit macht und dass man mehr über die Arbeit im Rathaus berichtet, um letztlich auch das ganze Gebäude nahbarer zu machen für die Bürgerinnen und Bürger, dass wir hier vielleicht auch bei den einzelnen Bereichen umstrukturieren und gucken, wie muss man dem Thema Klimaschutz vielleicht mehr Bedeutung zukommen lassen, wie muss man aber auch dem Beschwerdemanagement mehr Bedeutung zukommen lassen. Auch da wird man als Kandidat sozusagen der nicht regierenden Parteien sehr häufig mit konfrontiert. Dann kriegt man Schreiben und dann zeigen die Menschen auch auf, welchen Frust sie eigentlich haben. Ich weiß, wenn man erstmal im Amt sitzt, sieht das alles natürlich viel schwieriger aus. Von außen lässt sich sowas einfach beurteilen. Aber wie gesagt, mit meiner Verwaltungskenntnis weiß ich, dass man vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle etwas bewegen kann, um die Menschen auch schlicht zufriedener zu machen.
Stichwort Termine, Sie haben schon gesagt, neue Öffnungszeiten. Tatsächlich würde ich da noch gerne auf den zweiten Punkt, den Sie groß angesagt haben, nämlich Digitalisierung in der Verwaltung. Das klingt nach einem großen Stichwort, was Sie da alles angehen wollen. Können Sie da noch mal einzelne Aspekte erklären?
Ja, auch da schmunzle ich, weil ich ja natürlich jetzt in den letzten Monaten und Jahren im Bereich der Digitalisierung in der Justiz unterwegs war und unterwegs bin. Das ist eine schwierige Aufgabe. Man muss gucken, dass das Rathaus natürlich auch als örtliche Einrichtung ganz andere Voraussetzungen hat. Ich glaube, die Digitalisierung ist ein wichtiger Schritt. Wir kommen nicht umher, so viel ein Angebot digital zur Verfügung zu stellen, dass die Wege zum Amt kurz sind. Also ich glaube, letztlich mit Abholautomation, wie wir sie jetzt schon haben, durch den Ausbau, können wir dafür sorgen, dass die Menschen fast alles online machen können und letztlich dann außerhalb der Öffnungszeiten auch zu dem, was sie beantragt haben, kommen. Das geht, das ist nicht unmöglich. Wir sind technisch fortgeschritten, was Automation und Online-Dienste anbetrifft. Ich finde auch, die Seite der Stadt Göttingen ist ziemlich ansehnlich. Also das kann man sich gut angucken. Es ist von der Roadmap gut, man kommt gut zu seinen Themen, aber letztlich das Angebot, was dahinter steckt, das ist ausbaufähig. Dafür braucht man Geld, dafür braucht man Menschen, die das umsetzen können und dafür braucht man Hilfe, wenn es um technisches Know-how geht. Aber jetzt kommt meine Einschränkung. Ich glaube nicht, dass Digitalisierung die Lösung zu allem ist, weil wir haben sehr viele Menschen in unserer Stadt, die einfach nicht in der Lage sind, die modernen Medien zu nutzen. Sie wollen es vielleicht auch nicht. Und wir müssen gucken, dass wir, und deshalb komme ich zum Thema Öffnungszeiten zurück, neben diesem großen Angebot, an Digitalisierung immer noch die Möglichkeiten schaffen, den Menschen einen einfachen Zugang zur Verwaltung zu geben, die keinen Zugang zur Digitalisierung haben. Und das fängt auch schon an mit dem Recyclinghof als Beispiel. Also wir müssen auch gucken, dass städtische Betriebe Öffnungszeiten haben, die zum Leben der Menschen passen. Wir können viel bewegen. Einiges kann man schon in den ersten Wochen verändern. Wir sind hier nicht in den USA, wo es nach 100 Tagen eine sogenannte Amtsbilanz gibt, die der Präsident dann selbst vorträgt. Aber ich glaube, dass man schon in den ersten Wochen und Monaten viel verändern kann, aber der große Wandel, dass man sagt, wir werden zu einem echten Dienstleistungszentrum für alle Menschen in dieser Stadt, der wird Zeit in Anspruch nehmen, wenn Ihnen ein anderer Politiker oder eine Politikerin etwas verspricht. Dann hinterfragen Sie das ruhig.
Das auf jeden Fall. Tatsächlich haben Sie auch schon angesprochen, familienfreundliches Angebot der Stadt. Zum Thema Familien gehört ja auch immer die Kinderbetreuung dazu. In der Stadt fehlen tatsächlich Kita-Plätze. Ja, das ist auch schon ein längeres Problem. Wie wollen Sie das angehen?
Ja, tatsächlich haben wir selbst ja zwei Kinder. Unser Sohn wird jetzt im September eingeschult, auch eine Woche vor der Wahl. Ich meine, einer der wesentlichen Momente in seinem Leben und auch für uns als Eltern ist das ein wichtiger Moment, der natürlich auch mit Freude und trotzdem auch mit Spannung erwartet wird. Also Krippenplätze sind nicht ausreichend vorhanden. Wir haben eine Vielzahl an Bürgerinnen und Bürgern, wo beide Lebenspartner, egal in welcher Ausführung man sieht, eine gute Ausbildung haben, dass beide dieser Ausbildung entsprechend auch wieder zeitnah arbeiten möchten. Ich glaube, dass bei vielen jungen Familien dieser Wunsch sowohl bei dem einen Partner als auch bei dem anderen Partner da ist. Und dieser Wunsch kann ganz häufig nicht gedeckt werden, weil wir schlicht keine Krippenplätze zur Verfügung haben, weil es sogar eine Unterversorgung teilweise gibt bei wohnortnahen Kita-Plätzen, also ab 3 Jahren. Ja, also wir haben ja eine faktische Pflicht, hier die Versorgung für die Kindergartenbetreuung ab dem 3. Lebensjahr zur Verfügung zu stellen, aber dann hapert es vielleicht am Wohnort. Also das sind so viele Probleme, die wir haben. Wie können wir sie lösen? Wir haben einmal die Möglichkeit, natürlich weiterhin eigene Kindergärten, städtisch betriebene Kindergärten zu schaffen. Wir haben aber auch große Player in dieser Stadt, die in der Versorgung sind. Wir haben einmal das Studentenwerk, wir haben die kirchlichen Kindergärten, wir haben die evangelische Kirche, wir haben die Caritas, wir haben AWO, die stark vertreten ist. Wir können gucken, was die Diakonie macht. Also wir können in der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Wohlfahrtsorganisationen in dieser Stadt oder den kirchlichen Institutionen mehr Kindergärten in dieser Stadt schaffen. Dafür muss die Verwaltung mitziehen. Da muss man gucken, wie in Grone, dass es auch wirklich tadellos läuft, wenn man hier ein Zentrum schafft, dass da auch die Kita-Versorgung sichergestellt ist. Ich glaube letztlich, ich habe es vorhin gesagt und ich muss mich jetzt nochmal wiederholen, dass dieser Aspekt mit dem Überleben der Innenstadt, mit der Wissenschaft, mit Ausgründung, mit Eigenheim kaufen, mit Wohnraum finden, alles hängt zusammen. Und derjenige oder diejenige, der Hauptverwaltungsbeamte oder Hauptverwaltungsbeamtin werden möchte, der muss diese Zusammenhänge schlicht sehen. Und alles, was Sie aufgezählt haben, Ihre ganzen Fragen, die Sie heute gestellt haben, hängen Connects zusammen, ja. Und ich glaube, wir müssen sie alle angehen.
Haben Sie schon recht beim Thema Zusammenhang, nämlich von der Kita geht es ja dann weiter in die Schulen. Auch ein Göttinger Dauerbrenner, wie natürlich fast überall im Land, das Schulthema, da Eltern natürlich die bestmögliche Versorgung für ihre Kinder wollen. Was sind denn Ihre Pläne jetzt für die Göttinger Schullandschaft?
Ich glaube, auch da haben wir uns alle zu sozusagen geäußert bis jetzt. Die Schulsanierung, also das ist einer der wesentlichen Faktoren. Ich glaube, da hat es in den letzten Jahren einen Riesenstau gegeben. Also wir sind hier auf der A7 mit 30 Kilometer nicht stockendem Verkehr, sondern die Motoren sind alle aus. Und da wird viel auch in den letzten Jahren für Unfrieden gesorgt. Wenn wir den 4. Stock am Otto-Hahn-Gymnasium nehmen, wenn wir die langwierige Zukunftsvision für das Heinbeck-Gymnasium sehen, aber auch vor allem, was ist mit dem Standort der Bonifatius-Schule 1. Also ich kann so weiter gehen. Wie ist die Boni 2 in Zukunft aufgestellt als letzte Oberschule in unserer Stadt? Was brauchen die anderen Gymnasien? Stichwort Digitalisierung, Stichwort Mehrzweckhalle. Wir sehen jetzt die Sanierung von Geismar 1, die unsere Göttinger Sport- und Freizeitbetriebe vorantreiben, damit die IGS und die Vereine dort agieren können. Also es sind verschiedene Aspekte, die wir berücksichtigen müssen. Wir müssen gucken, dass unsere Schulen nicht nur modern aufgestellt sind, energetisch saniert werden, genügend Raum für Schülerinnen und Schüler voranhalten. Das geht nur durch Priorisierung. Das heißt, wir müssen gucken, wo brennt es jetzt richtig? Einfach mal ein Blatt in die Hand nehmen und einen Stift und gucken, was ist jetzt akut, Warum müssen wir an bestimmten Stellen Räume dazu mieten, wenn wir es vielleicht durch eine Investition eigenbedarfsgerecht aufbauen können? Wir müssen gucken, wo man priorisieren kann, was jetzt dringend notwendig ist. Da kann ich Ihnen, wie gesagt, ich habe die Sachen aufgezählt, die dringend notwendig sind, da kommen noch einige dazu. Also die Stadt stellt die Räumlichkeiten, das Land sozusagen den Inhalt. So ist es immer schon gewesen und das ist unsere Pflicht. Wir haben die Räumlichkeiten zu stellen und das nachhaltig, ausreichend und zeitnah.
Mit diesem wunderschönen fast Schlusssatz sind wir schon am Ende meiner Fragen angekommen tatsächlich. Zusammenfassend sagen könnte ich sagen, Sie haben den Blick, da Sie schon länger auch in der Verwaltung tätig sind und das sehen Sie als Ihren großen Vorteil an, um Oberbürgermeister für diese Stadt zu werden.
Nein, das ist einer der Vorteile, würde ich das gar nicht nennen. Das ist einer der Aspekte, die ich als Angebot für die Bürgerinnen und Bürger mitbringe. Also mein erster Wunsch ist, dass so viele wie möglich am 12. September wählen gehen. Ich glaube, das ist der Wunsch, den wir alle als Kandidaten hegen, auch für den Rat der Stadt, Landrätin oder Landrat. Der Integrationsrat wird im Übrigen auch am 12. September mitgewählt. Für diejenigen, die wahlberechtigt sind, dazu zähle ich auch. Habe ich mich sehr gefreut, als ich den Terminmeldung gekriegt habe vor ein paar Tagen. Also wählen gehen, das ist sehr wichtig. Und was ich mitbringe, neben natürlich diesen Verwaltungskenntnissen ist auch, ich bin ein Göttinger. Und von diesen 39 Jahren, die ich lebe, habe ich 35 Jahre in dieser Stadt verbracht. Und viele, viele Jahrzehnte davon, naja, so viele sind es nicht, aber die meisten habe ich erleben können, was Göttingen ausmacht und wo es vielleicht fehlt. Und ich biete mich an, mit meinen 39 Jahren und der Stellung, die ich jetzt habe, mit vielen Jahren Berufserfahrung und mich als Person dieser Stadt in den Dienst zu stellen.
Dann danke ich Ihnen, Herr Kangarani, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Interview. Und das war es dann auch schon mit Eine Stunde ein Thema mit dem Oberbürgermeisterkandidaten der CDU, Ezan Kangarani. Redaktionell verantwortlich für diese Sendung war Katharina Kahle. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.